Deutschlandfunk. Der Tag.
Kein Ende der Pandemie ohne Impfstoff. So einfach lässt sich das wohl leider auf den Punkt bringen. Wann es den aber geben wird, da halten es die krassen Optimisten jetzt mit Donald Trump. Der US-Präsident glaubt, dass das noch dieses Jahr klappen wird. Pessimisten oder man könnte auch sagen Realisten, wie der Bundesgesundheitsminister sagen, das könnte sogar noch Jahre dauern. Schneller geht's in jedem Fall, wenn genügend Geld da ist, um zu forschen. Geld darf dann aber nicht darüber entscheiden, wenn der Impfstoff mal gefunden ist, wer vor der Seuche geschützt ist. Das sagt die EU-Kommission, das sagt auch die Bundesregierung. Ist in der Umsetzung aber ganz schön tricky. So viel kann ich schon mal verraten, ist gleich Thema bei uns. Klappen muss das aber trotzdem. Schließlich sitzen wir alle irgendwie im selben Boot. Es kann einfach jeden und jede treffen. Nur die Härten, die sind dann schon mal ganz unterschiedlich verteilt. Von Land zu Land, je nach Geldbeutel, Alter oder auch je nach Geschlecht.
Die Frauen werden eine entsetzliche Retraditionalisierung weiter erfahren. Ich glaube nicht, dass man das so einfach wieder aufholen kann und dass wir von daher bestimmt 3 Jahrzehnte verlieren.
Jutta Almendinger war das, die Soziologin am Sonntagabend bei Anne Will. Ob sie recht hat, darüber diskutieren wir gleich. Der Tag am 4. Mai 2020, Sarah Zerback hier. Hi. Forscher forschen gerade auf der ganzen Welt, um einen Impfstoff und Medikamente gegen Corona zu finden. Aber schnell, schnell kostet extra. Mindestens 8 Milliarden Euro, schätzt die EU, müssen es sein, um diesen Impfstoff zu finden. Und dieses Geld will Brüssel heute mit einer Art Spendenmarathon zusammenbekommen. Regierungen, Pharmakonzerne, private Stiftungen auf der ganzen Welt sind dabei, schalten sich digital zusammen. Deutschland ist Co-Gastgeber und will sich mit einem deutlichen Beitrag, wie es heißt, beteiligen. Sollte ja eigentlich auch nicht so schwer sein. Schließlich rettet der deutsche Staat die Lufthansa gerade mit 9 Milliarden Euro. Nur mal so zum Vergleich. Es geht aber dabei nicht nur um Kohle heute in Brüssel, sondern es geht auch darum, gemeinsam zu handeln, findet auch die Kanzlerin.
Deutschland stellt sich dieser Verantwortung und deshalb werden wir auch dafür Sorge tragen, dass ein Impfstoff allen Menschen zugutekommt, wenn er einmal entwickelt wurde. Und auch die Medikamente, die notwendig sind und die Diagnosemöglichkeiten möglichst vielen zugutekommen.
Ein ambitioniertes Ziel, ein gerechtes auch. Wie realistisch das ist und wie es erreicht werden kann, dazu habe ich jetzt eine Kollegin ins Studio eingeladen, Jule Reimer aus unserer Redaktion hier, aus der Wirtschaftsredaktion im Deutschlandfunk. Hallo Jule, grüß dich.
Hallo.
Jetzt wird das Ganze ja als Allgemeingut gefordert, als globales öffentliches Gut, wie es heißt. Ein Impfstoff also, der allen quasi gehört. Gab's das schon mal?
Naja, ob ein Medikament oder ein Impfstoff allen gehört, das ist vor allen Dingen davon abhängig, ob ein Patent drauf liegt. Und entweder, wenn ein Patent drauf liegt, dann darf nur der Patentinhaber das Medikament oder den Impfstoff produzieren und den auch verkaufen. Oder eben gegen eine Gebühr kann er eine Lizenz vergeben an andere. Aber es liegt halt alles an diesem Patent. Und wer sich eben nicht dran hält, den kann dann ein großer Pharmakonzern vor ein internationales Schiedsgericht zerren. Es gelten die Regeln der Welthandelsorganisation, das TRIPS-Abkommen, das ist 1995 unterschrieben worden. Das ist das Abkommen zum Schutz der intellektuellen Eigentumsrechte. Da sind auch alle Länder verpflichtet worden, entsprechende strenge nationale Patentrechte einzuführen. Da gab es einen Riesenaufschrei, als dann die AIDS-Pandemie begann. Da waren ja viele afrikanische Länder sehr stark betroffen. Die konnten überhaupt nicht diese ganzen patentgeschützten, teuren AIDS-Medikamente bezahlen. Und da gab es dann eben eine Lockerung auch weltweit, dass Regierungen im öffentlichen Interesse Patente aussetzen können.
Wie ist das denn in dem aktuellen Corona-Fall jetzt? Wie reagiert da die Bundesregierung?
Die Bundesregierung hat genau so eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Also sie hat bisher noch nichts ausgesetzt. Sie hat das Infektionsschutzgesetz im März verschärft und jetzt kann sie also Patentinhaber anweisen, einen Impfstoff oder ein Medikament gegen die Zahlung einer angemessenen Vergütung ihr zur Verfügung zu stellen.
Jetzt wird ja aktuell gleich eine ganze Reihe an Medikamenten getestet. Das sind so plus minus 70. An dreien werden auch klinische Studien gerade durchgeführt. Wie wählt man denn da aus, an wen das Geld fließen soll? Nach welchen Kriterien?
Das wird auch die interessante Frage heute noch in Brüssel sein. Das oder wer sich da trifft, das ist ja so eine große Versammlung, so eine Art Public-Private Partnership. Und die Frage ist, wie viel ist da public, also wie viel öffentlich und wie viel ist da dann privat, auch was die Gewinne angeht. Die Weltgesundheitsorganisation ist dabei, einen noch freiwilligen Technologiepool einzurichten. Da muss man auch mal abwarten, ob das immer freiwillig bleiben wird. Es gibt zum Beispiel den Medicine Patent Pool, also den medizinischen Patentpool. Das ist ein gemeinnütziger Forschungspool, den können Unternehmen ihr Wissen zur Verfügung stellen gegen eine angemessene Vergütung. Also möglicherweise wird der ja, was weiß ich, als Ziel, diese Forschungsgruppe als Ziel, heute in Brüssel dann auch bestimmt. In Brüssel dabei ist auch CEPI, das ist die Koalition für Innovation in der Epidemievorbeugung. Das ist schon 2017 in Davos gegründet worden, auch ein Zusammenschluss von staatlichen Akteuren, NGOs, Pharmaunternehmen, die eben genau solche Forschung befördern wollen. Aber da gibt es zum Beispiel die Kritik oder es wird darum gerungen, wie öffentlich die Verträge dann sein müssen. Also welche Preise werden da im Hintergrund vereinbart?
Ja, da ist jetzt ein paar Mal bei dir das Stichwort freiwillig gefallen. Und bei freiwillig fällt mir ein, da gibt's ja auch Aktionen, dass jetzt Impfdosen einfach freiwillig gespendet werden sollen, eben zum Wohl der Allgemeinheit. Da steht besonders ein Biotech-Hersteller im Fokus aus den USA. Das ist der, der auch dieses Mittel Remdesivir entwickelt hat, was jetzt ja in aller Munde ist, was in der letzten Woche auch im Schnellverfahren durchgewunken wurde, zugelassen wurde in den USA. So, diese freiwilligen Impfspenden, das war jetzt erstmal eine gute Sache, oder?
Ja, wobei so ganz umsonst braucht das Remdesivir-Unternehmen Gilead das auch nicht zu machen. Also erstens mal ist da in die Entwicklung, das ist ja ursprünglich ein Ebola-Impfstoff gewesen, sehr viel öffentliches Geld auch reingeflossen. Mhm. Und diese Ausnahmegenehmigung, dass das jetzt erprobt werden darf in den USA, deren Spende geht auch damit einher, dass sie ja ihre Produktion ausweiten müssen, aber sie kommen auch in den Genuss eines mehrjährigen exklusiven Vermarktungsrechtes und in den Genuss von Steuererleichterungen. Also sie sichern sich da möglicherweise auch einen Vorsprung.
Okay, also es ist halt doch auch ein Unternehmen, das nach den ja gängigen marktwirtschaftlichen Unternehmen agiert, wie viele andere ja auch. Welche Beispiele gibt es denn da so aus der Vergangenheit, wo eben Patentrechte dazu geführt haben, dass Behandlungen eingeschränkt oder sogar verhindert wurden?
Also ein Beispiel hatten wir genannt, das war AIDS. Das hat sehr lange gedauert, bis Brasilien oder Indien durchsetzen konnten, dass sie Generika, also billigere Nachahmerprodukte produzieren dürfen. Bei Gilead, wo wir eben schon mal waren, da gibt es auch ein Medikament, das nennt sich Sofosbuvir. Das ist ein Hepatitis-C-Medikament. Da kostet in der Europäischen Union eine dreimonatige Behandlung über 40.000 Euro. Und in Entwicklungsländern, wo die nationalen Patentämter es nicht als Erfindung anerkannt haben, weil die Frage ist auch, was ist tatsächlich eine Erfindung? Da kostet die Behandlung zum Beispiel in Indien so, was weiß ich, 1.300 Euro offenbar. Das heißt, da sind riesige Gewinnspannen dazwischen. Tuberkulose ist auch ein Beispiel, ist ja eher keine Industrieländerkrankheit. Und da wird auch zum Beispiel werden viel zu wenig Medikamente zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung gestellt. Rotaviren ist ein Mittel, also Rotaviren verursachen Durchfall. Auch da hat es Medikamentenentwicklung gegeben. Aber da zum Beispiel wurden die Medikamente eher auf die Bedürfnisse der Rotavirenstämme der Industriestaaten zugeschnitten und nicht der Entwicklungsländer. Das sind offenbar dann unterschiedliche Viren. Das heißt, es hilft wiederum den Entwicklungsländern auch nur begrenzt.
Okay, das sind also Beispiele dafür, wo sich dann irgendwie doch wieder jeder selbst der Nächste ist. Jetzt soll es anders werden, dieser Ansatz, der da heute in der Video Schalte praktiziert wird, also koordiniert soll da an einem Strang gezogen werden. Welche Rolle spielen denn da die USA? Also die haben in der Vergangenheit, jetzt gerade auch in der Corona-Krise ja wieder mal bewiesen, dass sie ganz gern auch mal so einen Alleingang machen. Ne? Stichwort WHO, ne? Mittel gekürzt etc.
Also ich denke, das wird auch weitergehen mit den Alleingängen. In der AIDS-Politik war es zum Beispiel unter George Bush so gewesen, dass die USA ihr eigenes Anti-AIDS-Programm gemacht haben und nicht mitgezogen haben im Rahmen der UN. Da wurden dann großzügig Gelder gegeben an Entwicklungsländer, aber die Bedingung war, ihr müsst die teuren patentgeschützten Medikamente in den USA einkaufen. Das hat sich nachher unter Obama dann geändert. Aber Trump ist ja sehr geschäftsbewusst. Von daher kann man damit rechnen, dass er da eine ähnliche Politik fahren wird.
Donald Trump ist ja, wie wir wissen, nicht nur jetzt Präsident, sondern vor allen Dingen war er und ist ja auch immer noch Geschäftsmann. Lass uns einmal auf einen anderen US-Geschäftsmann gucken, der ja gerade wieder mal von sich reden macht. Und zwar ist das Bill Gates mit seiner Melinda und Bill Gates Stiftung, mit der Foundation. Die pumpen da ja Milliarden schon seit Jahren weltweit in Forschung. Welche Rolle spielen die in der ganzen Corona-Krise jetzt? Und welche könnten die auch noch spielen? Die Kanzlerin hat die beiden ja sogar speziell nochmal in ihrer Videoschalte da erwähnt.
Also die Gates, Bill und Melinda Gates, spielen da mittlerweile eine sehr positive Rolle. Die haben ja eine globale Impfallianz, abgekürzt Gavi, ins Leben gerufen. Und am Anfang gab es da allerhand Kritik dran. Erstmal, dass sie Unmengen von Geld haben und die Weltgesundheitsorganisation krebst da teilweise vor sich hin im Vergleich. Und dass das ein sehr technisches Herangehen war mit ihren Impfkampagnen in den Entwicklungsländern. Einfach mal jedem Kleinkind so eine volle Dosis reinzuschießen. Und mittlerweile setzen die sich sehr stark auch in den Entwicklungsländern für die Verbesserung des Gesundheitswesens allgemein ein, weil man auch gesehen hat, die Masernimpfung allein reicht nicht, wenn nämlich dann das Kind mit 4 Jahren an Durchfall stirbt, weil das Trinkwasser immer verdreckt ist. Und ich glaube, dass Gates da auch bereit ist, sehr viel Geld reinzugeben in die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten.
Was ist denn so deine Prognose? Das heißt ja jetzt 8 Milliarden werden benötigt. Schüttelst mit dem Kopf, willst du lieber keine Prognose zu abgeben?
Ist ganz schwierig zu sagen. Und die Frage ist ja auch, ist das Geld nachher sinnvoll eingesetzt? Also wie viel wird zu welchen Preisen dann an die beteiligte Privatwirtschaft gespendet oder gegeben? Die Unternehmen argumentieren natürlich mit ihren hohen Forschungskosten. Aber wie gesagt, also Remdesivir ist mit öffentlichen Geldern finanziert worden.
Okay, dann gehen wir doch mal davon aus, dass nach all der Forschung dann irgendwann es einen Impfstoff gibt und der ist dann auch für alle zugänglich. Aber reicht das, damit es auch gerecht zugeht? Also wenn das dann zum Beispiel in den USA oder in China produziert wird?
Naja, wenn es in China produziert wird, dann wird es wahrscheinlich auch weiter in der Welt verteilt, weil die Chinesen da schon Interesse haben, auch sozusagen nicht nur der Auslöser oder die Quelle des Virus zu sein, sondern auch das in die Welt zu verteilen.
Das ist eine Imagepflege.
Es geht ja vor allen Dingen um die ärmeren Entwicklungsländer und wichtig ist, dass es erstmal weltweit Produktionskapazitäten gibt. Mhm. Remdesivir wird ja nur im Augenblick in den USA verteilt und stell dir mal vor, Trump kommt auf die Idee, vielleicht auch das Unternehmen zu nationalisieren oder so, wer weiß, ne? Und die andere Frage ist, funktionieren dann die Lieferketten? Die Entwicklungsländer haben häufig Probleme mit Kühlketten. Im Augenblick ist ja zum Beispiel auch das ganze Frachtsystem, das Liefersystem lahmgelegt. Die Frachtkosten für Flugzeuge sind total gestiegen. Also die ganzen anderen vielen notwendigen Kampagnen zur Behandlung von Kleinkindern, von Impfen, selbst die funktionieren ja zurzeit nicht. Und dann ist es zum Beispiel für Entwicklungsländer auch noch schwierig, wenn ein Medikament per Spritze verabreicht wird. Klingt jetzt für uns erstmal belanglos, aber Spritzen sind Einwegprodukte. Die Ansteckungsgefahr ist sonst sehr groß und es produziert riesige Müllberge. Also da hängen noch eine ganze Reihe praktische Fragen dran.
Noch schnell die Tastatur desinfizieren, die Schoner über die Kopfhörer, der Kollegin das Mikro aus 2 Metern Entfernung pegeln und weiter geht's hier. Will heißen, das Arbeitsleben hat sich für viele Menschen in den vergangenen Wochen verändert. Für die einen mehr, für die anderen weniger. Für die einen ist es komplett weggebrochen, andere arbeiten in systemrelevanten Berufen auf Hochtouren, andere im Homeoffice. Für Eltern kommt sogar noch eine Doppelbelastung dazu, für pflegende Angehörige auch. Und einmal mehr scheinen es jetzt eben die Frauen zu sein, die das vor allem ausbaden müssen. So die These der Soziologin Jutta Almendinger, untermauert von einer Studie an ihrem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit Sina Fröndrich, meiner Kollegin hier aus dem Deutschlandfunk, aus der Redaktion Wirtschaft und Gesellschaft. Hallo Sina.
Hi.
Die These lautet ja quasi zurück zum Patriarchat. Frauen tragen jetzt in der Krise, in der Corona-Krise die Hauptlast. Teilst du die?
Also es gibt zumindest Hinweise, die von dir jetzt schon gespielte Jutta Almendinger, die hat ja an dem Wissenschaftszentrum für Sozialforschung da jetzt erste Befragungen durchgeführt und da zeigt sich wohl tatsächlich, dass wenn jetzt Eltern ihre Arbeitszeit reduzieren, dann sind das eher Frauen, als dass Männer das machen und das zeigt auch eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Da finde ich ganz interessant, dass Paare, bei denen man sich bisher 50-50 um das Familienleben gekümmert hat, die machen jetzt wohl einen Rückschritt, weil Frauen wieder mehr übernehmen. Also da gibt es so Zahlen, 24% der Frauen arbeiten jetzt weniger, bei den Männern sind es nur 60%. Wobei man da auch sagen könnte, immerhin, weil die Spreizung hätte ja auch noch größer ausfallen können. Ja. Also dass eben noch weniger Männer und noch mehr Frauen am Ende irgendwie reduzieren. Was mich daran aber schon an dieser Entwicklung, die sich da so ein bisschen andeutet, überrascht ist, dass ja viele systemrelevante Berufe, über die wir in den letzten Wochen gesprochen haben, ja eigentlich typische Frauenberufe sind. Pflege im Supermarkt. Eigentlich haben die ja gar nicht mehr Zeit, um sich zu kümmern. Und gleichzeitig haben wir in der Industrie Kurzarbeit, Piloten fliegen nicht mehr. Also eigentlich gäbe es ja das Potenzial, dass sich mehr Männer um Familienarbeit kümmern. Und ich glaube auch, dass es diese Fälle gibt. Nur lesen wir von diesen Fällen viel weniger. Im Moment bestimmen andere Fälle den Diskurs, nämlich die Frauen, die den Männern wieder den Rücken frei halten.
Und dann muss man ja aber sagen, ist ja quasi der Umkehrschluss. Wenn Männer also mehr arbeiten, könnte man auch sagen, die machen sich einfach dann auch mehr Sorgen ums Geld. Und ne, also müssen unter diesen erschwerten Bedingungen arbeiten. Ist ja auch eine Belastung.
Das ist auch eine Belastung. Und wir können ja mal so ein Beispiel nehmen. Er ist Arzt und da stellt sich ja die Frage, soll er jetzt zu Hause bleiben, obwohl er im Krankenhaus gebraucht wird? Also natürlich muss der irgendwie weiterhin arbeiten gehen. Und da muss man auch sagen, für die Fälle gibt es ja die Notbetreuung. Also es ist ja nicht so, dass solche Familien dann die Notbetreuung nicht in Anspruch nehmen können. Aber das wird dann nicht erwähnt, sondern es geht dann jetzt in erster Linie um die Last der Frau. Und natürlich haben wir auch Paare inzwischen, die sind noch die Minderheit, in denen die Frauen vor allem für den wesentlichen Teil des Haushalts Einkommens sorgen und auch jetzt durch Corona vielleicht sogar aufgewertet werden. Oder sagen wir mal, da gibt es jetzt Frauen, die in diese Rolle schlüpfen. Nehmen wir nochmal den Piloten. Wenn der auf Kurzarbeit ist, hat er natürlich immer noch ein gutes Einkommen, aber er arbeitet nicht und im Zweifel kümmert er sich dann jetzt um das Familienleben.
Ja, die Care-Arbeit. Ketzerische These wäre ja auch, inwieweit sich dadurch Corona jetzt überhaupt was ändert oder ob das jetzt einfach auch irgendwie so in der Logik konsequent ist, dass Frauen irgendwie so einspringen, wenn es brennt. Ne?
Ja, also ich würde schon sagen, dass jetzt eigentlich wie durch ein Brennglas deutlich wird, wie unsere Gesellschaft eigentlich strukturiert ist. Also es sind eher die Frauen, die Teilzeit arbeiten. Und wenn ein Kind im Haushalt lebt, das jünger als 2 ist, dann arbeiten nur in 60% dieser Familien arbeiten überhaupt beide Elternteile. Das heißt also im Umkehrschluss in 40% aller Familien mit so einem kleinen Kind arbeitet nur ein Elternteil. Ja, und wer das ist, das kannst du dir ausmalen. Das sind natürlich dann eher die Männer, die dann arbeiten und die Frauen bleiben zu Hause. Aber das ist ja im Prinzip gesellschaftliche Realität. Und das wird jetzt aber eben deutlich. Und das sehen wir auch anhand der Betreuungsquote. Die habe ich mir nochmal angeguckt. Die liegt bei Kindern unter 3 bundesweit bei 34%. Im Westen noch niedriger. Sachsen-Anhalt ist Spitzenreiter mit 58. Da gehen also besonders viele Kinder unter 3 in die Betreuungseinrichtung. Ja, und wo sind die denn, wenn die nicht in die Kita gehen? Zu Hause, bei Oma und Opa, vielleicht privat organisiert. Und das wird jetzt eben sozusagen nochmal deutlich. Also, dass wir eigentlich weit davon entfernt sind, wirklich gleichberechtigt Familienarbeit aufzuteilen.
Das wird deutlich an so einer Sendung wie jetzt zum Beispiel gestern Abend in der ARD, ne? Anne Will und eine Soziologin, die da zu Wort kommt oder auch der Grünen-Chef Robert Habeck, der auch nochmal gesagt hat, liegt vielleicht auch daran, dass gerade Frauen jetzt nicht so eine starke Lobby haben, wie Kinder auch in der Corona-Krise. Aber so generell für dieses Phänomen, dass es da noch diese Ungleichgewichtung gibt, was gibt es da für Gründe, Sina?
Ja, also ich würde vermuten, dass es tatsächlich immer noch Männer gibt, die es nicht gelernt haben, die einfach noch nicht so aufgewachsen sind und erzogen wurden, dass man sich im Prinzip um nicht nur das Geld nach Hause schafft, sondern sich einfach auch um den Haushalt kümmert. Also dass Care-Arbeit noch nicht gelernt wurde und dass das jetzt halt was ist, ja, was die Frauen sozusagen dann im Zweifel irgendwie doppelt trifft. Aber natürlich gibt es auch Familien, die sind absolut einverstanden damit, mit diesem Familienmodell. Es wird dann immer gesagt, ja, die Frauen, die achten dann nicht auf ihre finanzielle Vorsorge fürs Alter, die machen sich abhängig vom Mann. Das unterstellt aber natürlich, dass Frau ökonomisch dumm ist, sage ich jetzt mal ganz platt. Aber natürlich gibt es auch Frauen, die vielleicht vorgesorgt haben, die ein Erbe haben, die wissen, dass sie ein Erbe haben und die sich dann auch ganz oder irgendwie anderes Vermögen und die dann vielleicht sich einfach irgendwie auch anders absichern und sich dann bewusst dafür entschieden haben, zu reduzieren oder eben gar nicht mehr zu arbeiten. Die Familien gibt es auch. Ja, also das mag man nicht so gerne sehen, ja, weil wir irgendwie gerne wollen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt am Erwerbsleben beteiligt sind und sich gleichberechtigt die Care-Arbeit aufteilen. Aber es gibt auch Paare, die durchaus einverstanden damit sind.
Ja, kommt immer eben drauf an, wer wir ist, ne? Genau.
Ja.
Du sagst jetzt gerade, ökonomisch ist das auch dumm. Also es ist tatsächlich auch oder kann auch ein Problem in der Arbeitswelt sein, ne?
Ja, und das sehen wir ja auch seit Jahren schon. Also wir haben zwar eine Quote für Aufsichtsräte, die greift in Maßen, für die Vorstände gibt es noch gar keine. Wir sehen es in der Politik, finde ich, wird jetzt auch deutlich immer bei diesen Bund-Länder-Gesprächen. Wir haben einfach nicht die Masse von Ministerpräsidentinnen. Ja, also wir haben irgendwie zwei, Malu Dreyer
und
Frau Schwesig. So bei den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten auch so ein Vorwurf, dass wir im Moment nur Ökonomen hören. Ja, aber die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sind nun mal männlich dominiert. Das war schon so. Was man dann vergisst, ist, dass wir jetzt seit kurzem zwei Wirtschaftsweise haben und zwei Frauen, die neu ins Gremium gewählt wurden. Das ist ja ein Fortschritt, ist doch eigentlich schön, könnte man ja auch mal hervorheben. Und wenn ich mir so die Berichterstattung angucke, also auf unsere Zunft schaue, also eine Karin Mioska moderiert immer noch, eine Marietta Slomka auch, Sarah Zerback moderiert auch noch morgens und eine Sandra Schulz auch. Also die sind jetzt nicht plötzlich irgendwie abgetaucht, sondern die sind noch da. Deswegen finde ich es irgendwie schade, wenn man jetzt sagt, Männer geben den Ton an. Und ich fand es auch ein bisschen ärgerlich, als die SAP-Co-Chefin Jennifer Morgan jetzt gehen musste und als das angekündigt wurde, dass es da zum Teil kommentiert wurde als ein Rückschritt für die Frauen. Und das war mir einfach ein bisschen zu unterkomplex und minimiert auch so die positiven Beispiele, die es eigentlich gibt, weil man ja gar nicht richtig weiß, was steckt hinter dieser Personalie.
Und das blieb immer so ein bisschen offen. Das wurde sehr zu einer Frau-Mann-Geschichte gemacht.
Genau, und das finde ich irgendwie schade, diese Zuspitzung. Und es gibt jetzt auch eben die These von Gruner und Jahr-Chefin Julia Jäckel, die sich eben auch in der Zeit mit einem Wortbeitrag geäußert hat, die sagt, jetzt werden Karrieren gemacht und Frauen verpassen die Chance, weil sie zurückstecken. Man könnte aber auch sagen, dass sich jetzt in dieser Krisensituation zeigt, welche Führungskraft, welche Teamleitung kann gut arbeiten und führt gut oder führt eben nicht gut angesichts der Krisensituation. Und vielleicht ist das sogar wiederum auch eine Chance für Nachwuchskräfte, ja, weil bestimmte Führungskräfte mit dieser Krisensituation eben nicht klarkommen. Also ich finde, das hat immer zwei Seiten und das wäre mir wichtig, dass das in diesem Diskurs irgendwie deutlicher wird. Was wir aber auf jeden Fall machen müssen, ist bei allen Gremien, die jetzt so neu zusammenkommen. Also wir hatten dieses Leopoldina-Papier, wir haben das Corona-Krisenkabinett, dass wir da mehr darauf achten, wie ist da die Diversität. Also das wurde ja auch adressiert bei der Leopoldina. Das finde ich ist jetzt wichtig. Aber jetzt zu sagen, nur Ökonomen haben irgendwie eine Stimme, ja, hatten sie sonst irgendwie auch schon. Also das ist mir irgendwie zu einfach.
Ja, klingt auf jeden Fall auch wesentlich positiver als das, was die Soziologin Almendinger da gestern gesagt hat. Die hat ja mit einer Zahl erstmal für Zusammenzucken gesorgt. Die hat gesagt, wir Frauen werden jetzt um 3 Jahrzehnte zurückgeworfen.
Wahnsinn.
Das ist natürlich Wahnsinn, ja. Ne? Ganz so pessimistisch siehst du es nicht, ne?
Nee, ich weigere mich da auch. Also ich habe das gestern Abend auch gesehen und habe gedacht, boah, nee, also ich finde das auch demotivierend, weil das auch heißt, dass wir als Frauen, als Gesellschaft, wir haben ohnehin einen Weg vor uns und wir wissen das auch, ja. Und jetzt nochmal 30 Jahre Rückschritt hinnehmen zu müssen, nee, da weigere ich mich auch, das irgendwie so zu akzeptieren. Also ich schätze Jutta Almendinger und ihre Position, aber da würde ich mit ihr nicht konform gehen. Interessant fand ich auch die Aussage von Robert Habeck, der gesagt hat, die Verliererin sind jetzt Kinder, alleinerziehende Frauen. In einer anderen Reihenfolge hat das, glaube ich, gesagt. Das fand ich schon eine Aussage, die trifft sicherlich zu, aber eben nicht ausschließlich. Also ich glaube, jeder, der jetzt gerade seinen Job verliert, jeder Kleinkünstler, Solo-Selbstständige, der nicht weiß, wie er die nächsten Monate überleben soll, der fühlt sich auch als Verlierer oder als Verliererin. Und wir sollten die Gruppen da auch, finde ich, nicht gegeneinander ausspielen. Also wir müssen einfach gucken, dass wir die Sorgen und Nöte von allen gesellschaftlichen Gruppen adressieren am Ende.
Wenn das kein Schlussstatement ist, dann weiß ich auch nicht. Danke, Sina. Ja, Moment, wobei einen habe ich noch nach dem Schlussstatement. Ich möchte mich doch noch bedanken. Danke sagen fürs Zuhören, fürs Interesse und noch unsere E-Mail-Adresse nachreichen. dertag@deutschlandfunk.de für Feedback und Rückmeldungen aller Art freuen wir uns drüber. Tschüss und bleibt gesund.